für die Zuschauer klatschen heute Morgen. Amen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Preis dem Herrn, ich freue mich sehr. Ich habe heute eine wichtige Botschaft für uns. Die heißt geheime Wünsche. Wege aus dem Dauerfrust. Ich behaupte nämlich, dass wahrscheinlich jeder von uns und jeder Mensch auf der Welt sich mit bestimmten geheimen Wünschen trägt, die er gern erfüllt hätte, aber die sich nicht erfüllen, schon gleich gar nicht schnell. Deswegen schauen wir uns das heute ein bisschen an. Wir werden einige Leute anschauen. Wir werden einen Vater anschauen, der endlich seine ältere Tochter unter die Haube bringen will. Sie wird immer älter. Aber es hat noch keinen gegeben, der sich richtig um sie beworben hätte. Ja, da waren schon ein paar, aber die waren indiskutabel. Und wir schauen uns eine Tochter an, die unbedingt einen Mann haben will, unbedingt verheiratet sein will, schon ewig wartet. Jetzt ist sie schon 22 und hat immer noch keinen. Und sie betet, oh Gott, gib mir endlich einen Mann. Egal welchen. Hauptsache er schnauft noch, ich bin nicht besonders anspruchsvoll. Wir werden uns eine andere Frau anschauen, eine Schönheit, die hat eine vollkommen andere Einstellung zu Männern. Männer wollen alle nur das eine. Alle, die sind alle gleich. Weil sie als die Schöne wird immer nur bezirzt, versteht ihr? Sie sieht immer nur eine bestimmte Version von den Männern. Die Männer sind ihr gegenüber immer auf eine bestimmte Art, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Die grinsen sie alle an und haben so diesen lüsternen Hintergedanken. Sieht man denen an. Und irgendwann nach 20 Jahren denkt sie sich, Männer, sie hätte viel lieber Kinder. Männer, weil Männer, verstehst du? Im Dutzend billiger. Aber Kinder kommen von dir. Mit denen hast du ein ewiges Band. Kinder sind ganz, ganz wichtig. So, die haben also alle Bedürfnisse. Ein junger Mann, wir sehen einen jungen Mann, der alles verloren hat. Der war zwar ein Betrüger, das ist richtig, aber er hat sich dann auf der Flucht vor seinem Bruder, der glaubhafte Mordabsichten geäußert hat, auf der Flucht hat er sich bekehrt. Jetzt war er mittellos und hat einen geheimen Wunsch gehabt. Sicherheit. Er wollte eine Zukunft, aber er hat keine Zukunft vor sich gesehen. Ist übel, wenn du keine Zukunft vor dir siehst. Amen. Und so gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Leuten in der Bibel, die alle geheime Wünsche hatten. Die wollten alle was und haben es zumindest nicht schnell bekommen. Wie verhalte ich mich in einer Situation, in der ich ein tiefes Bedürfnis nach etwas habe, aber es nicht zu bekommen scheine? Oder auch klar ist, dass ich es nicht schnell bekommen werde. Und das Problem ist dann oft, dass der eine will, was der andere hat, und der andere will, was der eine hat. Genau das steht da. Wenn die Wünsche austauschen könnten, das wäre super dann, wenn alle beide zufrieden, aber so leicht ist es nicht. Ich habe mir gedacht, warum ist es so? Warum ist es so? Warum ist es so in der menschlichen Geschichte? Mir ist sowas aufgefallen. Lass mir zu beginnen heute mit einem kurzen Gedanken über den Baum des Lebens. Baum des Lebens. Wo stand der Baum des Lebens? Und zwar in der Mitte. In der Mitte des Gartens, in der Mitte vom Paradies stand der Baum des Lebens. Also wenn er in der Mitte steht, dann muss er wichtig sein. Amen. Alles, was in der Mitte steht, ist irgendwo wichtig. Im Himmel ist der Thron Gottes in der Mitte, weil er wichtig ist. So dieser Baum ist also extrem wichtig. Jetzt ist es so, dass das Wort Baum des Lebens in der Bibel nur ungefähr 11 Mal vorkommt. Und das ist also ziemlich leicht, das mal zu studieren, was Baum des Lebens so bedeutet. Und da stellst du Folgendes fest. Der Baum des Lebens steht in der Mitte. Baum des Lebens gibt offensichtlich Leben. Unser Baum des Lebens ist Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also gut, wissen wir. Ganz kurz noch Salomo. Salomo sagt, Weisheit ist ein Baum des Lebens. Und dann sagt er uns einen entscheidenden Vers. Er sagt in Kapitel 13, Vers 12, Sprüche 13, 12, ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und im Paradies Gottes, in der neuen Stadt, im himmlischen Jerusalem, ihr wisst schon, da stehen auch Engel, Wache an der Tür, aber die lassen sich durch. Bei Eden war es anders. In Eden hat Gott zum Schluss die Menschen rausgeworfen, und zwar aus dem Grund, dass sie eben nicht vom Baum des Lebens essen. Erinnert ihr euch? Die sollten ausdrücklich nicht vom Baum des Lebens essen. Wie gesagt, im Paradies, beziehungsweise im neunten Jerusalem, sehen wir dann den Baum des Lebens wieder. Und da kann man dann davon essen, der trägt 12-mal im Jahr Frucht. Aber um was geht es mir überhaupt? Was ist mein Punkt, was ist mein Gedanke? Ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Weisheit ist ein Baum des Lebens. Wenn du Weisheit hast, dann weißt du die Antwort auf Probleme. Weisheit brauchst du nur, wenn du ein Problem hast. Stimmt oder stimmt's? Also, du hast ja also ein Problem, das ziemlich schwierig aussieht. Und Gott gibt dir Weisheit. Und du löst dieses Problem. Was macht sich dann für ein Gefühl in dir breit? Richtig? Du sagst, genau, jawohl, Leben. Das ist Leben. Deine Lebensqualität nimmt zu, weil du ein Problem gelöst hast. Es hat sich in Luft aufgelöst aufgrund der Weisheit, die Gott dir gegeben hat. Ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Wenn ein Wunsch bei dir eintrifft, du willst was, du hast einen geheimen Wunsch und er trifft ein, dann macht sich genau dieses Gefühl breit. Ja, genau, oh, Zufriedenheit, Erfüllungsgefühle machen sich breit. Als wenn du vom Baum des Lebens isst, bekommst du Erfüllungsgefühle. Du isst dadurch vom Baum des Lebens, dass du zum Beispiel den Willen Gottes tust, aber das führt jetzt zu weit. Mein Punkt ist jetzt genau genommen folgender. Der Baum des Lebens, wenn du von ihm isst, der macht dich zufrieden. Und jetzt kommt Gott zu Adam und Eva im Garten nach dem Sündenfall und sagt zu ihnen, beziehungsweise er sagt zu den Engeln, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben, also ein ewiges Gefühl von Zufriedenheit erlangen, lasst sie uns aus dem Paradies herauswerfen. Also warte mal auf. Wenn ein erfüllter Wunsch ein Baum des Lebens ist und Gott versperrt dir den Weg zum Baum des Lebens, was bedeutet das dann? Dass es in deinem Leben unerfüllte Wünsche geben wird. Und zwar immer. Solange du nicht von dem Baum des Lebens essen kannst. Bist du noch dabei? Ist ein bisschen abstrakt, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens und Gott verbarrikadiert den Weg zum Baum des Lebens. Er barrikadiert also den Weg zu erfüllten Wünschen. Warum er das gemacht hat, den theologischen Hintergrund, den müssen wir uns jetzt sparen, da haben wir die Zeit dazu. Ja, da gibt es natürlich einen Grund. Gott wollte nicht, dass der Mensch einzementiert ist in seine gefallene Natur und dann auf die Art und Weise ewig lebt. Aber für meine Zwecke folgendes. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva im gefallenen Zustand von dem Baum des Lebens essen sollten, weil sie dann nämlich ein Gefühl der Zufriedenheit bekommen würden, der erfüllten Wünsche bekommen würden und ihnen das Gefühl der Notwendigkeit der Erlösung abhanden gehen würde. Ihnen wäre immer klar, dass sie erlöst werden müssen immer noch. Ja, es wäre nicht mehr da. Aber eins der wichtigsten Mittel, Menschen zur Erlösung zu bringen, zum Glauben an Jesus zu bringen, ist es, ihnen bestimmte Wünsche nicht zu erfüllen, Geborgenheitsgefühle nicht zu geben, ihnen Verdammnisgefühle sogar zu geben, wenn sie wirklich verdammenswürdige Dinge getan haben, damit sie ihre Erlösungsbedürftigkeit akut spüren. Wenn die jetzt vom Baum des Lebens essen können, einfach so, und dem würde sie zufrieden machen, würde dieses Gefühl der Verlorenheit wieder weggehen. Aber Gott braucht dieses Gefühl der Verlorenheit in den Leuten, weil er dann ihnen nämlich die Lösung präsentiert. Jesus, den eigentlichen Baum des Lebens. Na, wenn du nämlich dann von Jesus essen tust, von seiner Frucht sozusagen, wenn du Jesus in dein Leben einlässt, dann zieht in dir eine Grundzufriedenheit ein ins Leben. Hat es irgendjemand außer mir erlebt, hier erinnern? Du hast dich bekehrt aus vielleicht einer großen inneren Not heraus, aus einer furchtbaren Lebenssituation heraus und plötzlich war da ein Frieden, den du vorher nicht gekannt hast. Da hat Gott dir dann die Tür aufgemacht. Jesus ist nämlich auch der Weg zum Baum des Lebens. Wenn du zu Jesus gehst und ihn bittest, dir deine Sünden zu vergeben und dir Leben zu geben, dann gibt es dir. Und dann wird dieses ganz große Problem, nämlich deine Verlorenheit, weggenommen. Deine Sünden werden vergeben, du bekommst eine neue Natur und eine Grundzufriedenheit kommt in dein Leben hinein, die dir nicht mehr genommen werden kann. Das ist wichtig. Aber es gibt trotzdem immer noch die Situation, auch bei Christen, sogar bei Jesus, bei Paulus, bei vielen anderen, dass doch immer noch Wünsche da sind, die sich nicht auf die Schnelle erfüllen. Im Gegenteil, dass die vielleicht sogar unmöglich erscheinen. Wie gehen wir mit denen um? Wie gehen wir mit denen um? Lasst uns jetzt mal aufschlagen zum 1. Mose Kapitel 29. Wir schauen dann auch in Kapitel 30 hinein. bevor ich vielleicht mit Ihnen, also mit den Leuten dort mich beschäftigen tue, noch folgenden guten Satz von Jesus. Matthäus Kapitel 11, Vers 28 und so weiter. Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, ihr von geheimen Wünschen geplagten, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn du Ruhe finden willst für deine geplagte Seele, wenn du entweder deine geheimen Wünsche loswerden willst oder erfüllt haben willst, dann musst du zu Jesus gehen. Er gibt dir, und das ist die Verheißung, er gibt dir Ruhe für deine Seele. Aber du musst von ihm lernen. Wer ist bereit, von Jesus zu lernen heute Morgen? Amen. Okay, gut. Also, was sind so einige von diesen unerfüllten Wünschen, geheimen Wünschen, die die Leute haben? Naja, Herr, wenn ich nur einen Mann hätte. Herr, wenn ich nur einen besseren hätte. Mensch, Herr, hätte ich nur damals den flotten Fridolin geheiratet, anstatt den scharfen Siegfried. Na, oder es geht auch andersrum. Mensch, ja, jetzt habe ich die blonde Betty geheiratet, weil ich sie unbedingt haben musste. Dabei ist die nur gefärbt. Und so machen sich darüber die Leute Gedanken über alles Mögliche. Ich sage aber Folgendes, pass auf, langfristig ist es für dich wichtiger, was für eine Person das ist, als wie sie aussieht. Weil Haar, habe ich schon mal gemerkt, jetzt kannst du färben. Ja, aber die Persönlichkeit, die kannst du nicht färben. Es ist wichtig, dass du mit der Person langfristig zurechtkommst, dass sie nicht ständig euch kabbelt und streitet. Ich spreche jetzt zu nicht Verheirateten, okay? Wenn die gleich immer losgeht wie eine Sirene, wenn es mal einen Streitpunkt gibt oder so, dann bist du gewarnt, okay? Die kann noch so gut aussehen. Früher oder später wirst du dich an das gute Aussehen gewöhnen, aber an das andere nicht. Ich will aus der Wohnung raus, aus der Platte. Ich wohne auf Platte, ich will ein Haus. Zum Schluss hast du ein Haus. Hey, ich will ein größeres Haus. Hey, ich will ein besseres Haus. Hey, ich will ein kleineres Haus. Was es alles gibt. Okay? Und so gibt es alle möglichen Dinge. Herr, ich will Kinder. Oh Herr, ich will doch keine Kinder. Na, hätte ich nur einen Beruf, hätte ich nur einen anderen Beruf, hätte ich nur damals studiert, hätte ich mehr Geld, wäre ich glücklicher. Ja, das kann ja alles sein. Hätte ich eine bessere Regierung, dann wäre es besser. Ja gut, das kann sein. Vielleicht wärst du dann glücklich, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, aber auch nicht. Bist du das bewusst? Wir müssen auf bestimmte Denkfehler Acht geben. Und nochmal, ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und Gott selber hat den Weg zum Baum des Lebens verbarrikadiert. Zum Baum des Lebens kommst du jetzt nur durch Jesus. Er ist der Weg und er ist das Leben. Halt mir im Hinterkopf. Erfüllung gibt es ohne Jesus demnach nicht. Ganz grundsätzlich. Aber jetzt lasst uns mal nachschauen, um wen es da geht. In 1. Mose Kapitel 29 und 30. Da ist die Rede von einem jungen Mann. Das heißt, so jung ist er gar nicht mehr. Der ist um die 70 zu dem Zeitpunkt. Aber der ist noch nicht verheiratet. Und wie gesagt, er hat sich gerade mit seinem Bruder zerstritten. Der hat ihn nämlich ums Erbe betrogen. Jetzt ist er geflohen. Und jetzt ist er unterwegs in der Dunkelheit, legt er sich hin. Ein Stein ist sein Kopfkissen. Und er hat einen geheimen Wunsch. Sicherheit, Arbeit, eine Zukunft. Hat er aber alles nicht. Gott erscheint ihm in der Vision von der Himmelsleiter. Er bekehrt sich und ein Grundfrieden zieht in sein Leben ein. Das ist gut, das ist wunderbar. Wir können jetzt also, wenn wir weiter studieren, was mit dem Mann passiert, davon ausgehen, dass es einem Gläubigen so ähnlich geht wie ihm. Weil er ist ja jetzt auch ein Gläubiger. Er zieht jetzt also hinauf nach Haran zu Verwandten. Vielleicht haben die ja dort in der Firma eine Stelle für ihn. Und er kommt dort an und er trifft gleich sofort auf eine wunderschöne Frau. Eine Hirtin namens Rahel. Der Mann heißt Jakob. Und er sieht die und ihm gehen die Augen über und er sagt, das ist ein Moment, der mein Leben verändert. Der eine Moment, der sein Leben verändert hat, war, als er sich bekehrt hat. Und der nächste Moment ist jetzt, als er diese Frau erblickt. Sein geheimer Wunsch ist jetzt eine Zukunft mit der. Und sie, wie gesagt, sie ist eine Schönheit. Sie wird ständig von allen nur mit Komplimenten bedacht. Sie wird von allen nur angegiert. Sie ist da eher distanziert Männern gegenüber. Aber er nicht. Jakob überhaupt nicht. Er, hat der Messias seinen Innenzustand. Er sieht die, er küsst sie, er fängt an zu weinen. Ich meine, das zeugt von innerer seelischer Stabilität, richtig? Übrigens ist es das einzige Mal in der Bibel, dass ein unverheirateter Mann eine unverheiratete Frau, also mit der er nicht verheiratet ist, bitte, küsst. Unerhört. Der Mann ist also wirklich voll durch den Wind. Aber für ihn gab es Hoffnung. Naja, gut, so weit sind wir noch nicht. So dieses Mädchen, die Rahel, mit ihrer abgeklärten Haltung Männern gegenüber, die sagt, ach, der ist ja ganz nett, aber so richtig bewegt in ihrem Herzen ist sie jetzt wegen ihm nicht, soll man noch feststellen. Und sie sagt also, wer er ist der Neffe von ihrem Vater. Und sie rennt also und sie macht ihren Vater mit Jakob bekannt, Laban, so heißt ihr Vater, mit dem Jakob bekannt. Und Laban, eine sehr berechnende Person, der hat noch eine Tochter, nämlich die Lea. Von Lea heißt es, dass sie schwache Augen hatte. Also entweder hat sie nicht so gut gesehen oder sie hat nicht so gut ausgesehen. Weil es nämlich heißt, Lea hatte schwache Augen, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Rahel aber bedeutet, Lea war nicht so, hatte nicht so diese Vibrations, hat nicht so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen jetzt wie die Rahel. Rahel hätte wahrscheinlich ganz gern ab und zu einige von ihrem Sexappeal auf ihre Schwester übertragen, aber das geht natürlich nicht. So, die eine leidet an ihrer Schönheit und die andere an ihrer nicht ganz so dollen Schönheit. Das ist, Lea ist diejenige, die einen Mann gerne hätte, aber irgendwie keinen kriegt. Und Rahel ist diejenige, die keinen Wert auf einen Mann legt, groß, die will viel mehr Kinder. Jakob aber will Rahel. Lea will er ja nicht. Obwohl Lea eigentlich ganz nett ist, man kann sich mit ihr gut unterhalten, ist ganz nett, aber so zum Familiengründen, nur vergiss es. Nicht, wenn diese Tochter im Haus ist, nicht, wenn Rahel im Haus ist, die lenkt einen ja nur ab. Naja, und so ist es. Und unser Laban, der will, wie gesagt, seine ältere Tochter verheiraten. Um die Jüngere macht er sich jetzt keine solchen Gedanken. Geheime Wünsche, geheime Wünsche, geheime Wünsche, geheime Wünsche, all überall. Und Laban schaut jetzt dem Jakob beim Arbeiten zu, der macht das ganz gut. Dann sagt er nach einem Monat Probearbeit zu ihm, was soll mir dein Lohn sein? Er macht ihm kein Angebot, sondern er sagt, was willst du denn haben? Weil er sieht natürlich auch, dass Jakob nur Augen für die Rahel hat, aber das haben alle. Insofern ist es also nichts Besonderes, sondern nur der normale Werdegang mit dieser Tochter, mit dieser Schwierigen. Und Jakob sagt tatsächlich, ich will dir dienen für deine jüngere Tochter Rahel 7 Jahre. Und er denkt sich, hey super, 7 Jahre, das ist mal ein guter Preis. Wenn ich sie verkaufen würde, könnte ich nicht mehr dafür für sie rausschlagen. Also der verkauft seine Tochter quasi für sieben Jahreseinkommen. 7 Jahreseinkommen. Er sagt, allzu gut. Und Jakob denkt sich, oh super, denn ihm ist Rahel lieb und teuer. Und es heißt dort, diese 7 Jahre erschienen ihm wie einige wenige Tage. In anderen Worten, der Preis war niedrig. Der war sehr niedrig in seinen Augen. Weil Rahel sehr wertvoll und teuer in seinen Augen war. Ich meine, 7 Jahre sind eine lange Zeit. Sind die für dich auch lang? Also 7 Jahre sind ziemlich lang, würde ich mal sagen. Wenn die dir vorkommen wie einige wenige Tage, dann muss der Mann die Frau wirklich, wirklich verehrt haben. Der muss sie wirklich, wirklich geliebt haben. Ich meine, total, absolut hingerissen. Weil man kann schon ins Grübeln kommen, ja, wenn man 7 Jahre auf eine Frau warten muss. Weil vor allem, wenn du 70 bist, wenn du sie dann heiratest bis du 77, hallo, wie soll das gehen? Ja, Zeit läuft. Aber der hat es gemacht. Der hat sich gedacht, hey, 7 Jahre, nur 7 Jahreseinkommen. Ach, das ist ja gar nichts. Und so arbeitet er jetzt also 7 Jahre für dieses Mädchen. Und dann sagt er, jetzt sind meine 7 Jahre vorbei, jetzt lass mich eingehen zu meiner Frau. Gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe. Was hat der Mann im Sinn? Sie als Persönlichkeit oder vielmehr das, was er artikuliert. Schau, in der Bibel ist kein Wort umsonst. Wenn es also heißt, Hobbits, ich will endlich zur Sache kommen mit dieser Frau. Ich warte jetzt schon seit 7 Jahren. Sagt Laban, gut, natürlich, selbstverständlich kann man machen und macht ein Riesenfest, ein Fest. Und da schenkt er dann auch tüchtig aus und dem Jakob tüchtig ein. Und als sie dann so richtig gelöster Stimmung sind und Jakob sich endlich verabschieden will, Frauen feiern übrigens woanders, geht dieser Laban nicht zu Rahel und holt die ab, sondern er geht zu Lea. Er sagt, geh mit, zieh deinen Schleier an und sag nichts. Und dann führt er die Rahel, dann führt er die Lea dem Jakob zu. Und dann heißt es ganz nüchtern, und am Morgen wacht Jakob auf. Ich kann mir das vorstellen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen durchs Fenster des Schlafzimmers. Jakob wacht auf und erinnert sich an die paradiesischen Gefühle, die er in dieser Nacht endlich hatte, nach 7 Jahren warten. Ach, das ist so toll gewesen. Er lächelt, er dreht sich rüber, weil er hat gemerkt, dass da jemand neben ihm liegt. Und so, die Nasen sind jetzt ungefähr 2 Zentimeter auseinander. Er macht die Augen auf und im nächsten Moment springt er auf und sagt zu Lea, was machst du hier? Erzähl mir nichts. Und sie sagt, doch, es ist was passiert. Wir sind jetzt verheiratet. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Jakob. Und ich frage mich da natürlich genauso wie du auch. Also wenn du dann endlich deine Braut abholst, ich meine, sagst du dann nicht wenigstens Hallo? Oder sagst du dann nicht, na, ist es nicht schön, dass wir jetzt endlich zusammen sind? Oder? Scheinbar nicht. Ja, scheinbar ging es halt dermaßen zur Sache die ganze Zeit, dass da überhaupt keine Zeit mehr war dafür. Die haben sich nicht unterhalten. Und man muss auch sagen, Lea hat auch nicht gesagt, Jakob, ich bin nicht die Rahel. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat die Klappe gehalten und hat mitgemacht. Sie hat empfunden, dass ihr geheimer Wunsch, einen Mann zu bekommen, jetzt endlich in Erfüllung geht. Und sie hat es in ihrem Herzen schon vorgenommen. Sie wird dem Jakob eine gute Frau sein. Er wird die Rahel nicht einen Tag vermissen. Sie wird ihn umsorgen. Sie wird ihn fragen, ob er Kaffee will. Sie wird schauen, was er will. Und dann wird er das machen, was ihm gefällt. Jawohl, so wird sie zu ihm sein. Sie wird ihm eine gute Frau sein. Und er muss jetzt gar nichts sagen. Soll er ruhig morgen früh dann merken, dass ich nicht die Rahel bin. Dann habe ich ihn und dann habe ich, was ich endlich wollte. Einen Mann und er hat eine Frau und ich will eine gute Frau sein. Also der Vorsatz, das Beste aus der Situation zu machen, in der du dich wiederfindest, ist gut. Amen. Danke für das Donner der Amen, ist es trotzdem so. Ganz grundsätzlich. Aber wie die da vorgehen, ist natürlich nicht so heiß. Ist nicht so gut. Also du kannst dich in richtige Schwierigkeiten hineinbringen, wenn du auf Biegen und Brechen deinen geheimen Wunsch durchsetzen willst. Hast du das gehört? Denn es kann da ein Erwachen mit Schrecken geben. Und genau das haben wir jetzt. Jetzt hat Lea zwar ihren Herzenswunsch erfüllt, aber der sagt, ich will dich nicht, was willst du hier, du bist die Falsche, du hast mich betrogen. Nicht nur du hast mich betrogen, dein Vater auch, wo ist er? Und dann rollt er die Augen und stürmt aus dem Zimmer und konfrontiert Laban und sagt, was hast du gemacht? Bist du total verrückt? Drückst die ab auf mich, weil die keiner will? Ja, Ladenhüter leer, liegt bei mir im Bett, was will dich damit der? Ja, und Laban feilt sich die Fingernägel und sagt, ja, hast du es eilig gehabt, wa? Außerdem warst du nicht mehr ganz nüchtern. Vielleicht noch ein wichtiger Gedanke, jetzt pass mal auf, ganz wichtig, auch wieder zum Unterstreichen. Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen, hast du das gemerkt? Weil nämlich er nicht für dich tut, was du für dich tun musst. Zum Beispiel nicht betrunken heiraten. Nicht zu schnell fahren. Gesund essen. Solche Sachen musst du machen. Wenn du die nicht magst, dann sagt Gott, hey, das ist dein Leben. Du bist verantwortlich. Ich mache hier nicht alles. Ich tue dein Leben nicht mikromanagen. Du bist keine Marionette. Du bist wirklich deines Glückes Schmied. Und jetzt hilft, dass Gott mitschmieden darf. Also, du musst immer noch Sachen für dich selbst machen. Die Dinge, die du für dich tun kannst und musst, wie zum Beispiel nüchtern heiraten, ich sag's nochmal, musst du machen. Ansonsten sagt Gott, seine Sache. Jakobs innerster Wunsch ist jetzt noch nicht erfüllt. Im Gegenteil, jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er quasi einen Klotz am Bein. Lea, er hat einen Klotz am Bein. Und Lea merkt natürlich, dass sie Klotz am Bein ist und sie denkt sich, naja, sie hat jetzt zwar einen Mann, aber sie fühlt sich jetzt abgelehnt. Sie merkt jetzt, wie das ist und es ist furchtbar. Wenn man im innersten Wesen abgelehnt wird, wenn man in der Familie abgelehnt wird, wenn einem klar gemacht wird, ich will dich eigentlich gar nicht. Jetzt hat sie zwar einen Mann, aber es ist nicht so, wie sie sich gedacht hat. Es war nicht so, dass einfach jeder gut genug war, sondern es wäre schon gut gewesen, wenn sie noch ein wenig gewartet hätte. Vielleicht hätte sie einen gefunden. Gottes Hand reicht weit. Sag mal mit mir, Gottes Hand, Gottes Arm, sagen wir mal so, Gottes Arm ist lang. Aber manchmal musst du warten können. Vor allem mit diesen Dingen. Gut, also Jakob konfrontiert Laban und sagt, was soll das? Du hast mich betrogen? Und er sagt, ja, das ist also so. Ja, bei uns gibt mir erst die Ältere weg. Das weißt du doch. Du bist doch auch ein Jüngerer, der den Älteren übervorteilt hat. Jakob, jetzt tu nicht so. Du bist nicht geeignet für heiligen Zorn. Du hast den Älteren, übervorteilt. Naja, und jetzt habe ich die Ältere übervorteilt. Und jetzt ist der Betrüger betrogen worden. Sag mal mit mir, Betrüger werden betrogen. Deswegen ist es gut, nicht zu betrügen. Und genau das passiert jetzt diesem Jakob. Er wird jetzt betrogen, ist furchtbar. Aber so ist es. Und er tobt und er fühlt sich auf, ja, wie das HB-Männchen. Wer weiß noch, was das HB-Männchen ist? Okay, wir würden gleich in die Luft gehen. Pschung, ihr wisst schon, Rumpelstilzchen, kennen wir auch. Ja, und überhaupt. Und dann sagt er, okay, gut, pass auf, du kannst die andere auch noch haben. Du vollendest jetzt die Hochzeitswoche mit dieser und machst sehr gute Gefühle und dann kriegst du die andere auch noch. Lea denkt sich, super, ich habe eine Woche für ihn. Und Jakob denkt sich, naja, gut, dann diene ich halt auch noch um Rahel noch einmal sieben Jahre. Jetzt hat er 7 Jahre um Lea gedient und ohne es zu wissen und 7 Jahre um Rahel. 14 Jahre für 2 Frauen. 14 Jahresgehälter für 2 Frauen. Wobei der Mann doch nur eine wollte. Der wollte nur eine Frau. Schau, jetzt ist was passiert. Jetzt hat Jakob eine Zukunft. Aber es ist nicht die Zukunft, die er wollte. Er wollte ja Mann sein von nur einer Frau, von Lea, von Rahel. Aber jetzt ist er der Mann von Rahel und Lea. Sein geheimer Wunsch ist jetzt, nur der Mann von Rahel zu sein. Was kann er machen, um diesen Wunsch zu erfüllen? Gar nichts. Er muss sich mit der Situation arrangieren. Es wird auch uns oft so gehen, dass wir uns lange Zeit mit einer bestimmten Situation arrangieren müssen, bevor sich da was tut. Sage ich nicht gern, aber ich schaue ins Wort Gottes hinein und ich stelle das fest. Manche Probleme gehen nicht schnell weg, oder sehen wir es anders. Manche geheime Wünsche werden nicht schnell erfüllt. Und dann musst du wissen, auch wenn sich dieser geheime Wunsch erfüllt, heißt es nicht, dass du hinterher dann glücklich und zufrieden bist. Genauso wie Lea jetzt nicht glücklich und zufrieden war, als sie den Mann bekommen hat. Und Jakob ist nicht wirklich glücklich und zufrieden, dass er die Rahel hat, weil jetzt hat er die Lea ja auch noch. Und Laban ist nicht wirklich glücklich und zufrieden, obwohl sein geheimer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Lea ist jetzt unter der Haube, es ist nicht so, wie er sich gedacht hat, jetzt hat er Streit in der Familie. Die haben sich mit fleischlichen Mitteln geholfen und haben nicht Gott in ihre Situation eingeladen. Haben sie nicht gemacht. Und jetzt geht's noch weiter. Lea versucht also wirklich, allen Ernstes, das Beste aus der Situation zu machen und eine gute Frau zu sein. Gute Ehepartner sein zu wollen, ist gut. Aber kaum ist die Hochzeitswoche mit Lea vorbei und er heiratet die Rahel, ist er weg. Er ist weg. Er verbringt jetzt nur noch Zeit mit der Rahel. Ab und zu schaut er mal bei der Lea vorbei, wenn sie wieder gestritten haben. Dann schaut er bei der Lea vorbei, aber das ist nur vorübergehend. Eigentlich wohnt er bei der Rahel. Rahel rauf, Rahel runter, Rahel links, Rahel rechts, Raheli, Rahel. Und jetzt heißt es, 1. Mose Kapitel 29, Vers 31, als der Herr sah, also der schaut da zu bei diesen Sachen, als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Und jetzt wird schon mal interessant. Lea versucht das Beste aus der Situation zu machen und Gott segnet sie dafür. Sie bekommt, was ihre Schwester unbedingt haben will. Lea, ohne sich groß anzustrengen, bekommt Kinder. Rahel, obwohl sie tut, was sie kann, und Jakob auch, kriegt keine Kinder. Ein Wunsch geht in Erfüllung. In anderen Worten, wenn du das Beste aus einer vertrackten Situation machst, dann sieht der Herr das und er kompensiert dich dort, wo du zu kurz kommst. Wohlgemerkt, dein geheimer Wunsch geht nicht in Erfüllung, aber etwas Ähnliches geht in Erfüllung. Das ist auch ein wichtiger Satz heute Morgen. Dein geheimer Wunsch geht nicht in Erfüllung, Denn es ist nicht so, dass jetzt unser Jakob anfängt, die Lea zu lieben, sondern er ist immer noch distanziert ihr gegenüber. Sie kriegt ihren geheimen Wunsch nicht erfüllt, aber sowas Ähnliches. Er ist Zweitbeste, er ist Nächstbeste. Und es ist manchmal das Beste, was Gott tun kann, ohne den menschlichen Willen zu vergewaltigen. Und das macht Gott nicht. So. Und sie ist immer noch bestrebt, die Aufmerksamkeit ihres Mannes zu erwerben, die Liebe ihres Mannes zu erwerben. Sie wirbt ständig um ihren Mann. Aber ist dir das auch schon mal aufgefallen? Je mehr du etwas willst oder je mehr jemand um jemanden wirbt, desto distanzierter wird derjenige, um den man wirbt. Wenn du jemanden ständig nachläufst, dann bist du für die Person nichts Besonderes mehr, sondern dann mindert es deinen Wert in den Augen dieser Person, die du unbedingt haben willst. So, Lea hofiert den Jakob die ganze Zeit und als er dann einen Sohn gebiert, nennt sie ihn Ruben. Ruben heißt, siehe ein Sohn. Sie sagt, Jakob, jetzt schau mal her, schau, ein Bub, den habe ich dir gegeben. Lass mal die Rahel und lieb endlich mich. Aber es läuft so nicht. Er bleibt trotzdem bei der Rahel. Kommt vorbei, Lea wird wieder schwanger, er geht wieder weg. Und sie bekommt noch mal einen Sohn, Simeon. Simeon heißt Erhörung. Sie hat Gott gebeten um einen Sohn und sie ist erhört worden. Wunderbar. Dann bekommt sie noch einen Sohn. Diesen Sohn nennt sie Levi. Levi heißt auf Deutsch Anhänglichkeit. Anhänglichkeit. Schau, das ist auch wieder dieses emotionale Betteln. Schau, Jakob, ich habe noch einen Sohn geboren. Der heißt Anhänglichkeit. Weil nämlich wir dich brauchen alle beide. Er und ich. Häng dich an uns an. Sei uns anhänglich. Sie wirbt die ganze Zeit um ihn. Aber es kommt nicht durch. Es dringt nicht durch bei ihm. Er bleibt bei der Rahel und sie lebt mit ihren unerfüllten Wünschen weiter, obwohl sie jetzt Kinder hat. Sie hat das Nächstbeste. Sie fühlt sich schon mal ganz gut. Sie hat was ihre schöne Schwester nicht hat. Und die schöne Schwester ist natürlich nicht glücklich. Schönheit, genauso wie Geld, macht allein nicht glücklich. Ja, Dinge, die du unbedingt haben willst, sind vielleicht gar nicht so wichtig. Und jetzt kriegt sie noch einen Sohn. Unsere Lea. Und diesen vierten Sohn nennt sie ihn Judah. Judah heißt Lobpreis. Denn jetzt passiert was in ihrem Herzen. Sie wendet sich und ihre Aufmerksamkeit weg von Jakob und hin zum Herrn. Sie fängt an, Lobpreis zu machen. Sie fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Und sie richtet sich jetzt aus in ihren Gefühlen auf den Herrn. Sie sagt, Herr, ich habe das Beste aus meiner Situation versucht zu machen. Du hast mich dafür gesegnet, ich danke dir. Und jetzt fängt sie an, Gott zu loben und zu preisen. Und Lobpreis zu machen und mehr auf ihn zu schauen, dich für die Dinge zu bedanken, die er dir gegeben hat, mit denen er dich segnet. Das ist ein Schlüssel, dass du nicht nur auf das schaust, was du nicht hast. Denn der Mensch will immer das haben, was er nicht hat. Das ist eine menschliche Grundkonstante. Hat damit zu tun, dass der Weg zum Baum des Lebens versperrt ist. Der Weg zur Erfüllung von Wünschen ist versperrt. Es wird immer so sein, dass du was willst, was du nicht haben kannst. Etwas, was jenseits der Barriere des Gartens Eden liegt. Du blickst quasi auf die grünere Seite des Grases im Garten Eden und da kannst du nicht hin, außer natürlich durch Jesus. So ist eine Grundkonstante beim Menschen, dass er immer was haben will, was er nicht haben kann. Und wenn er es dann hat, dann stellt er fest, so doll war es das dann doch gar nicht. So doll ist es dann gar nicht. Es ist wichtig, dass du für die Kleinigkeiten dankst, dass du für alles Mögliche dankst, ganz grundsätzlich. Dass du dafür dankst, dass die Sonne aufgeht, wenn sie mal wieder mit ihren Strahlen dich kitzelt. Dank für Sonnenschein, wenn jetzt nach Monaten der Absenz wieder rauskommt, wenn sie wieder rauskommt. Ja. Dank dem Herrn für freundliche Worte von Kollegen, von Ehepartnern, von Kindern, wenn sie gehorchen, preis dem Herrn. Dank dem Herrn für gute Western, für Appenzeller Käse, für dass du ein gutes Auto hast, wenn du ein gutes Auto hast. Für die ganzen Selbstverständlichkeiten. Dank dem Herrn für die Selbstverständlichkeiten, mit denen er dich umgibt, die eigentlich ein Segen sind. Andere wollen unbedingt, was du hast und für dich ist es eine Selbstverständlichkeit. Nimm das nicht als Selbstverständlichkeit hin. Denn sonst kann es sein, dass der Herr dir einfach mal den Segen entzieht, damit du siehst, wie das ist, wenn der Herr nicht segnet. Amen. Okay, und jetzt lass uns mal ganz kurz zu Jakob und zu Rahel gehen. Wie geht es bei denen zu? Ist da immer eitel Sonnenschein? Ist es da immer super? Nein, wir sehen Jakob und Rahel, wie sie zusammen sind. Und da fliegen die Fetzen. Sie brüllt ihn an, meine Schwester kriegt Kinder und ich nicht. Bei Gott, gib mir Kinder oder ich sterbe. Also das ist jetzt kein geheimer Wunsch, es ist ein sehr offener Wunsch. Ich will auch Kinder. Sie wird eifersüchtig auf ihr hässliches Entlein, auf ihre Schwester. Die Schöne wird eifersüchtig auf diejenige, die nicht so schön ist. Was ist das für eine poetische Gerechtigkeit, sag mal. Denn Rahel ist nämlich so eine Type. Rahel ist eher herb innerlich. Die ist eher hart im Herzen. So sie brüllt ihren Mann an und sagt, gib mir Kinder oder ich sterbe. Und der arme Kerl, der tut ja schon, was er kann. Ja, aber wenn es nicht klappt, was will er machen? Und irgendwann kommt dem Jakob, hey, ich bin für die Frau ja überhaupt nicht wichtig. Die ist lieber tot, als dass sie keine Kinder hat. Ich spiele ja überhaupt keine Rolle. Sie ist für mich die Welt. Ich lege ihr die Welt zu Füßen und sie kümmert es überhaupt nicht. Was für eine emotionale Enttäuschung. Er hat, was er unbedingt wollte, nämlich Rahel. Und Rahel ist nicht wirklich interessiert an ihm. An Kindern ja, an ihm, Männer, im Dutzend billiger. Oh Mann, das muss dermaßen hammerhart gewesen sein, als Jakob festgestellt hat, meine Frau spielt nicht in meinem Team. Ich bin ihr egal. Wenn es mich nur mal gäbe, die wäre sofort bei irgendeinem anderen, der ihr dann vielleicht Kinder geben würde. Das ist eine ziemlich herbe Angelegenheit. Jakob hat, was er wollte, aber er hat keine Befriedigung dadurch bekommen. Er hat gemerkt, hey, die ist ja überhaupt nicht für mich. Das muss wirklich herb gewesen sein für ihn. Und dann wird er auch noch laut. Er sagt, bin ich vielleicht an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? In anderen Worten, hey, du bist irgendwo selber schuld an deinem Zustand, mit deiner Härte und so weiter. Also wir merken, da ist Streit im Busch. Echt schwierig. Und ich sagte mal, da musst du damit zurechtkommen, dass du jemanden die Welt zu Füßen legst und der ist nicht zufrieden damit. Ja? Du organisierst Haus, Auto, alles mögliche, Kinder wegen mir, sonst was und die Person ist nicht zufrieden damit. Kaum kommt was Neues, Besseres, findet man wieder das Schlechte dran und du stellst fest, die Person spielt überhaupt nicht in meinem Team. Es ist echt übel. Das kann dafür sorgen, dass du dich innerlich mehr auf Gott ausrichtest. Diese Enttäuschung. Also ich kann mich da an Folgendes erinnern aus meiner eigenen Jugend. Ich war so, ich sag mal 17, 18 um den Dreh herum. Und da stand dann in der Zeitung, dass ein 17- oder 18-Jähriger mit einem Moped tödlich verunglückt ist. Der ist tödlich verunglückt. Und meine Freunde haben alle gedacht, das bin ich gewesen. Und ich habe dann gemeint, nö, ich bin's nicht. Und dann haben sie mir erzählt, ja, wir saßen da zusammen, haben Bier getrunken und haben uns gedacht, Mensch, wenn ihr jetzt hin ist. Ja, und dann haben sie Witze drüber gerissen und denen war vollkommen egal, ob es mich gibt oder nicht, ob ich ein Teil von ihrer Gruppe bin oder nicht. Hat mich damals innerlich bewegt, muss ich zugeben. Erinnere ich mich heute noch dran, ab und zu. Also wie zum Beispiel jetzt. Du stellst fest, ey, die Leute, die dir so wichtig sind, für die bist du vollkommen unwichtig. Das hat mich irgendwie innerlich gelöst von diesen Leuten und hat mich auf was anderes hingerichtet. Tief im Herzen hat es mich auf Gott hingerichtet. Hey, gibt's hier irgendwo einen Felsen? Gibt's hier irgendwo einen Freund, der einem so nahe stehen kann wie ein Bruder? Ich habe erst später in den Sprüchen gelesen, dass der Herr ein Freund ist, der näher steht als ein Bruder. Aber ich bin mir sicher, dass diese Enttäuschung mein Herz geöffnet hat für den Herrn seiner Zeit. Also wenn du in so einer emotionalen Situation bist, wo du feststellst, weder die Familie noch auf der Arbeit oder dein Freundeskreis, die sind alle gar nicht wirklich für dich. Da bist du nicht wichtig. Du bist für einen, bist du wichtig, der sein Leben für dich gegeben hat. Und das ist Jesus. Also, wenn du ihn noch nicht kennst, schließ dich ihm an. Er kann diesen Hunger stillen. Er gibt dir diese Grundzufriedenheit. Er löst diese innere Spannung von dir. Und ein Wunsch, von dem du gar nicht wusstest, dass du ihn hast, erfüllt sich, nämlich, dass du ewiges Leben bekommst. Ewiges Leben ist eine Lebensqualität. Hat nicht nur was mit Dauer zu tun, sondern mit Qualität vor allem. So, Jakob ist also jetzt vollkommen ernüchtert. Er denkt sich, du meine Güte, hey. Die kümmert sich, der liegt überhaupt nichts an mir. Ernüchterung rundheraus. Lea hat, was Rahel will, Rahel hat, was Lea will. Rahel hat einen liebenden Ehemann, den hätte Lea gern. Lea hat Kinder, die hätte Rahel gern. Und die beiden können nicht zusammenkommen. Meine Güte, schwierige Situation. Und dazwischen drin steht Jakob, der innerlich zerrissen ist. Und jetzt passieren viele Dinge. Rahel wird nach einer gewissen Zeit doch schwanger. Es dauert seine Zeit, aber Rahel wird schwanger. Sag mal mit mir, Gott erhört Gebet. Sie hat sich an ihrem Mann orientiert. Gib mir Kinder oder ich sterbe. Was er machen hätte müssen, ist zum Herrn gehen und sagen müssen, Herr, mein tiefster innerer Wunsch sind Kinder. Kannst du dann etwas machen? Dann hätte sie ihm huldigen müssen. Sie hätte zu ihm beten müssen und nicht ihren Mann bedrängen. Stimmt das? Sie hätte es machen müssen wie ihre Schwester. Lobpreis, sich für die kleinen Dinge im Leben, für die geringen Sachen bedanken. Ja, für Freundlichkeiten, Nettigkeiten, wenn mal was klappt, alle diese Dinge, für diese Sachen, die machen das Leben lebenswert, ihr Lieben. Denn geheime Wünsche, die sich nicht erfüllen, die wirst du immer irgendwo mit dir rumtragen. Immer, sag mal immer. Und wenn dich das eine erfüllt, dann wird es was anderes. Das ergibt sich sofort. Lea wollte einen Mann, jetzt wollte sie einen Mann, der sie liebt. Nie zufrieden, die Frau. Obwohl es natürlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Aber nun ja, so ganz wichtige Sache. Rahel ist zum Schluss doch schwanger geworden. Und sie hat einen Sohn geboren und dann hat sie noch einen Sohn geboren. Und als sie den zweiten Sohn geboren hat, ist sie gestorben. Also sie war noch eine relativ junge Frau, als sie gestorben ist. Sie ist beim Kindergebären gestorben. Sie hat bekommen, was sie unbedingt, unbedingt, unbedingt wollte. Aber sie hat es nicht mehr überlebt, dass sie sich daran gefreut hätte. Gib mir Kinder oder ich sterbe. Und dann stirbt sie beim Kinderkriegen. Das ist doch furchtbar, oder? Also ich wünsche mir, Rahel hätte Gott mehr einbezogen in ihr Leben. Sie hätte mehr mit ihm geredet. Sie hätte mehr ihre Wünsche mit ihm diskutiert und dann sich darüber gefreut, dass doch so viele gute Dinge gut laufen. Auf die Art und Weise, mit dieser Entspanntheit des Glaubens, wäre sie bestimmt weitergekommen. So, du kannst was unbedingt wollen, unbedingt, unbedingt wollen und dann bist du doch nicht zufrieden. Na, du hast jetzt diese Frau und dann ist es doch nicht. Du hast diesen Mann und dann ist es doch nicht so, wie du dir das gedacht hast. Du hast jetzt dieses Auto, du fährst die Straße entlang, drückst aufs Gas und denkst dir, super, ist es jetzt alles? Du hast dein Ziel erreicht und du empfindest, da fehlt doch immer noch was. Ja, genau. Das, was fehlt, ist Jesus möglicherweise. So, was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Zunächst mal halten wir fest, es wird immer irgendwo so sein, dass wir geheime Wünsche haben. Und es wird so sein, dass sich die wahrscheinlich nicht schnell erfüllen. Was wir in dieser Situation tun müssen, ist, diese Dinge vom Herrn bewegen. Wie Hannah, die Mutter von Samuel, das Jahr für Jahr gemacht hat. Sie ist auch unfruchtbar gewesen, hat keinen Mann, hat einen liebenden Mann gehabt, aber keine Kinder. Ähnlich wie Rahel. Die andere, die hat Kinder bekommen. Was hat Hannah richtig gemacht? Sie ist zum Tempel des Herrn gegangen nach Jahren, in denen ihre Nebenbuhlerin sie immer wieder getriezt hat. Sie hat dort vor dem Tempel dann gebetet, vor der Stiftshütte damals noch, hat den Herrn darum gebeten, Gott, sei doch so gut. Und der Herr hat ihr dann den Samuel gegeben. Gott hat ihr Samuel gegeben, einen wunderbaren Mann Gottes. Also Gott erhört Gebet. Vielleicht nicht sofort, aber er erhört Gebet. Und dann musst du auch dazu durchdringen unbedingt, dass du sagst, Herr, egal ob sich meine inneren Wünsche jetzt, meine geheimen Wünsche erfüllen oder nicht, ich werde trotzdem dir nachfolgen. Okay? Egal, ob du mich jetzt hier auf dieser Welt auf meine Kosten kommen lässt oder nicht, ich werde trotzdem dir nachfolgen. Auch mit ungestillten Bedürfnissen werde ich dir nachfolgen. Aber Herr, ich hätte schon gern, dass du da was tust. Es hat lang gedauert. Es hat lang gedauert, bis Lea die einzige Frau von Jakob war. Die anderen beiden waren Konkubinen, die beiden Mägde. Es hat lang gedauert. Rahel ist zum Schluss gestorben. Ja, Rahel hat Kinder bekommen, sie hat bekommen, was sie wollte. Ist gestorben. Lea hat bekommen, was sie wollte. Einen Mann, der nur noch sie hatte, nur noch Augen für sie hatte. Aber es hat lang gedauert. Jakob, der eine eigene Familie wollte, seine eigene Ranch gründen wollte, ja, ist auch passiert. Aber es hat alles Zeit gedauert. Es hat gedauert. so befehl deine Wünsche dem Herrn an, er wird sie dir erfüllen. Und wenn es dir nicht genau so erfüllt, wie du dir das denkst, dann weil es nicht geht, aber er wird dir dann deinen Wunsch kompensieren mit etwas, was fast genauso gut ist. Vielleicht sogar noch besser. Und man muss auch mal Folgendes noch festhalten, Die Kinder von der Lea, die haben allesamt nichts getaugt. Das waren Sklavenhändler, die haben ihren Bruder verkauft. Das waren Banditen. Die Töchter von der Rahel, die so viel Gebet gekostet haben, die haben was getaugt. Josef und Benjamin. Josef hat Ägypten beherrscht und Benjamin hat Israel beherrscht. Der erste König von Israel war ein Benjaminiter, war Saul. Seht ihr da was? Es geht immer hin und her, es ist ein Hin und Her und ein Hin und Her. Naja, und damit müssen wir uns arrangieren. Mit der Tatsache, dass der Herr nicht immer sofort alle Wünsche erfüllt, müssen wir uns arrangieren. Aber wend dich an ihn und er hilft dir dann. Und es wird dann was. Er wird dann deine geheimen Wünsche erfüllen. Du wirst auf jeden Fall zu einem gewissen Frieden in deiner Seele durchdringen. Aber das geht nur mit Jesus. Ich möchte deswegen jetzt die Gelegenheit geben, dass du Jesus in dein Leben einlädst, falls du das noch nie bewusst gemacht hast. Wenn du geheime Wünsche hast und die dich teilweise innerlich verzehren, die zerfetzen dich, dann ist es höchste Zeit, dass du da ein Ventil bekommst. Und dieses Ventil heißt Jesus. So, er muss in dein Leben kommen und gib ihm einfach dein Leben. Wir beten einfach miteinander. Amen. Betet einfach mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und gib mir neues Leben. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann ist jetzt der Friede Gottes in dein Herz eingezogen. Er ist jetzt da und macht sich breit. Dank ihm dafür. Amen. Amen.